Ah, yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so.
Check this out.
Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon, wie immer, euer Lieblings-Kai. Hallo. Und heute ist es endlich soweit. Heute kommt das lang ersehnte Interview mit David Gosniewski, dem Tourmanager, den ich schon ein paar Mal angekündigt habe. Das Interview hat sich so ein bisschen verschoben und vertagt und jetzt ist es endlich passiert. Wir haben uns getroffen, online natürlich, und darüber gesprochen, was Tourmanager denn eigentlich so machen und wie man einer wird, wenn man das möchte. Und was Bands beachten sollten, wenn sie keinen haben. Und David kann da wirklich einiges erzählen, weil er betreut Bands wie Caliban, wie Apoptygma Berserk oder die wunderbaren Guano Apes. Zudem kennt er alle Seiten der Bühne, davor, darauf, dahinter und hat, glaube ich, schon an jeder Position schon mal irgendwie gestanden oder gesessen, die irgendwas mit Veranstaltungen, Konzerten und Musik machen zu tun hat. Also ihr merkt schon, da wird einiges zu lernen sein. Von daher halte ich einfach mal meine Klappe und würde sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo David, ja. Schön, dass du da bist.
Hallo Kai, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und du gehörst, was Sylt betrifft, wirklich zur alten Garde. Das soll heißen, dass du schon 2005, als Sylt noch ein Bandforum war, warst du schon mit dabei. Damals noch, das weiß ich noch, als Praktikant im Jugendzentrum Seesen und hast du halt auch Konzerte organisiert und Bühnentechnik betreut und hast du diese ganze Musikgeschichte da angeleiert. Damals warst du auch noch Drummer bei, natürlich, du erinnerst dich bestimmt, Exit Insight und auch schon...
Korrekt.
Und auch schon in den damaligen Podcasts drin. Wir hatten ein Interview damals, weißt du das noch?
Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Aber tatsächlich ist es schon so lange her, dass ich es nicht mehr zusammenkriege, worum es ging und wie und was es war. Und das User-Treffen, ich erinnere mich auch so ganz schleierhaft, ganz weit hinten. Ja, Aber eins ist noch nicht ganz korrekt. Im Jugendzentrum war ich Zivildienstleistender.
Okay, ja, das ist
wichtig. Ein Praktikant. Ich habe Zivildienst gemacht und danach mich sehr ehrenamtlich im Jugendzentrum betätigt. Das war so. Okay, das waren die Anfänge tatsächlich. Vor vielen, vielen Jahren.
Ja, 15 Jahre ist das her. 15, 16 Jahre muss es her sein.
So schnell vergeht die Zeit. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Ich glaube, ich habe mit 16 damals angefangen. Oder mit 16 war ich auf jeden Fall schon zu Gast im Jugendzentrum, habe dort schon auf den Schlagzeugen rumgetrommelt und so weiter. Und nach der Schule war ich dann tatsächlich dort Zivildienstleistender, ja, genau. Und in dem Zeitraum ist das alles so passiert mit dem Organisieren von den Konzerten und der ganzen Zeit.
Den Podcast, den wir damals gemacht haben, ich bin ja damals irgendwie durch den Harz gefahren und habe diverse Bands getroffen und einfach nur mal so gequatscht, wenn die ein neues Album hatten oder auch nicht, einfach nur mal so.
Ja.
Und unter anderem auch Exit Insight. Um was es ging, weiß ich auch nicht mehr. Es war wahrscheinlich einfach so eine Laberei unter Kumpels.
Genau.
Ich finde die alten Folgen auch nicht mehr. Das wäre ja auch nochmal witzig, das nochmal anzuhören.
Hast du denn keine Festplatte, wo du das damals alles
gespeichert hast? Bestimmt habe ich irgendwo eine Festplatte, wo das alles gespeichert ist.
Es wäre auf jeden Fall tatsächlich mal interessant, das mal wieder zu hören.
Ja, ich guck mal. Und dann gibt es eine Special Edition.
Ja, das wär's.
Ja, in der Zwischenzeit, du hast schon gesagt, ist ganz, ganz viel passiert. Und mittlerweile bist du Tourmanager von, korrigier mich, Unzucht. Hier auch liebe Grüße an Daniel Schulz, der auch hier irgendwann mal ins Interview will, kommt, soll.
Das kriegt er hin, da bin ich mir sicher.
Da bin ich mir auch sicher. Wir haben auch nur noch keinen richtigen Termin gefunden. du bist Tourmanager von Apoptygma Berserk.
Richtig.
Von Caliban.
Ja.
Und den wunderbaren Guano Apes.
Korrekt.
Und bei den beiden letztgenannten bist du sogar noch zusätzlich der Drumtech.
Genau, ich mache noch ein bisschen Schlagzeugtechnik für den zweiten Schlagzeuger.
Und ich weiß es ja noch von früher, du hast ja auch wirklich damals alles schon gemacht, also von der Organisation, von der Bühnentechnik, von allem Pipapo. Du bist quasi der perfekte Allrounder und quasi somit der Traum einer jeden Band. Weil wenn man dich im Boot hat, weiß man, egal wo es brennt, du kannst es löschen.
Ich hoffe es. Also ich gebe mir immer das Beste. Ne?
Doch. Ich. Was ich heute auf jeden Fall von dir wissen will, ist natürlich, wie es zu all dem gekommen ist, dass du vom Zivildienstleistenden im Jutz zum Tourmanager wurdest und natürlich, was es bedeutet, ein Tourmanager zu sein und was Bands und Musiker, Musikerinnen wissen müssen, wenn sie selber mal eine Tour planen. Das soll heute das Thema sein.
Ja, sehr gerne.
Bist du bereit? Brauchst du Bedenkzeit oder legen wir los?
Nein, wir können sehr gerne loslegen.
Okay. Gehen wir nochmal zurück nach Seesen. Also, ne, du hast ja gerade schon gesagt, damals hat das alles angefangen. Du hast die ganzen Konzerte organisiert und betreut und gemacht und getan. Mhm. Ist das durch dich erst ins Leben gerufen oder hast du da was übernommen und verbessert?
Nein, also es gab ja schon immer irgendwie in Seesen Konzerte im Jutz, aber die waren dann halt mal mehr oder mal weniger gut, sage ich mal. Und auch organisatorisch war es mal hin oder her. Und ich habe mich dann ja mit Exit Insight, also mit meiner damaligen Band, uns quasi dort in diesem Jugendzentrum eingenistet. Und wir wollten halt auch immer mal wieder, weil es in Seesen super viele Bands halt auch gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich, einfach mal ein paar Konzerte machen. Und wir haben das dann angefangen, einfach so ohne Ahnung irgendwie zu organisieren. Und es entwickelte sich immer besser. Wir haben total guten super Hilfe von den jungen Leuten vom Jugendzentrum, sei es Giovanni, Holger Maas oder die Steffi, die haben uns in jeglichen Art und Weise unterstützt und uns dann natürlich auch helfend zur Seite gestanden. Und dadurch, dass wir dann halt auch immer viel unterwegs waren als Band selber, auch in anderen Shows und Konzerten, wusste man dann halt natürlich so ein bisschen auch, worauf kommt es an, was sollte man vielleicht besser machen, was will man, was erwartet man selbst, wenn man irgendwo spielt von einem Veranstalter? Mhm. Und so kam es dann zustande, dass das halt dann immer größer wurde und wir dann auch mal die Bühne umgebaut haben, wir dann auch die Backstage-Räume umdisponiert haben, es dann auch vernünftiges Catering gab und. Also da war ist sehr viel passiert tatsächlich in dieser Zeit.
Mhm. Also zu dem Zeitpunkt hast du noch ziemlich viel, wie du sagst, aus dem Bauch rausgemacht und noch nicht irgendwie... Ja. Weiß nicht, irgendwas dazu gelernt oder gemacht und getan hast?
Nein, also gelernt in dem Sinne halt aus eigener Erfahrung gelernt.
Ja,
ne?
Ja. Da fällt mir auch gleich schon die erste Zwischenfrage an. Also Jutzes haben ja oft das Problem, dass sie halt irgendwas auf die Beine stellen möchten, aber dann fehlt es halt an Geld, dann fehlt es an Leuten. Vieles ist halt ehrenamtlich, geht dann manchmal in die Hose, weil man sich auf die Leute nicht verlassen kann und so weiter und so fort. Hast du da irgendeinen Tipp an Jutzes, was man da machen kann, wie man da rangehen kann?
Naja, wenn man darf, ist es ja auch, wir haben ja irgendwann dann mal auch diesen großen Seesener Bandcontest veranstaltet und es gibt, und die wurden ja von verschiedensten Firmen unterstützt, wo dann natürlich auch Sponsorengelder bereitgestellt worden sind, um dieses Event überhaupt starten zu können. Und wir hatten ja damals mal auch so Bands wie Sonderschule oder Emi Bulls halt als Headliner sozusagen dabei und wir sind da wirklich mit den Jugendpflegern und den also von den Leuten von der Stadt wirklich auch an Firmen rangetreten zum Teil und haben einfach mal gefragt, ob die denn nicht Lust haben, mal solche Projekte zu unterstützen und wenn es dann halt auch nur mal irgendwie ein 100-Euro-Schein war oder so. Aber so kommt Geld zusammen und wenn man dann natürlich auch noch Shows hat, die Eintritt bringen und man halt guckt, dass es sich wirtschaftlich irgendwo funktioniert, dann hat man immer irgendwo noch so ein bisschen Geld, um diese Konzerte dann auch ein bisschen größer machen zu können. Also es war eine Entwicklung, also so muss man es sagen, es war nicht von heute auf morgen, sondern wie lange haben wir denn da Konzerte veranstaltet, vielleicht 10 Jahre jetzt insgesamt, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber das war wie gesagt eine Entwicklung. Am Anfang haben auch meistens Bands ja für Spritkosten oder so gespielt, das waren dann aber auch kleine Künstler und irgendwann konnte man sich dann halt doch auch durchaus den einen größeren Künstler leisten. Und dann ging es halt auch viel auf Door-Deals, ne? Wo man dann sagt, okay, 60-40-Deal oder sonst irgendwas und die Band nimmt halt 20 Euro die Karte und dann funktioniert das auch schon. Also das ist so, ja, je nachdem. Also da muss man schon immer mit den Bands und den Bookern sprechen und dann gucken, wo es hingehen kann.
Sind dadurch auch schon damals Kontakte entstanden zu größeren Bands wie Sonderschule und Emi Bulls? Weil bis dahin kanntest du die selber ja wahrscheinlich nicht. Ne? Heute, nee. Wenn man da deinen Namen erwähnt, sagen alle, jawohl, kenne ich.
Nein, nein. Also ja, die Kontakte sind entstanden auch dadurch. Und wir kennen uns tatsächlich bis heute noch. Also ein paar Kollegen, wenn ich mal von den Emi Bulls mal treffe, dann ist man auch hi und man weiß halt, wer ist. und so weiter. Und man quatscht halt auch und man trifft sich ja schon durchaus. Also wenn ich so mit Caliban oder sowas unterwegs bin, da haben wir den einen oder anderen auch mal auf dem Rock am Ring getroffen oder sonst irgendwas, ne? Also das ist schon so, dass die Kontakte immer noch da sind. Aber im Endeffekt, die Bands kommen ja erst dann den Abend und vorher hast du ja eigentlich nur Kontakt zu dem Booker, ne? Die Kontakte zu meinen Künstlern sind durch ganz andere Linien entstanden irgendwo, ne? Das ist ja über Workshops oder sonstige Dinge auch halt, ne? Oder halt alleine dadurch, dass wir mit der eigenen Band so viel unterwegs waren, dass man uns halt so irgendwo so ein bisschen auch kannte, ne? Also
Mit Exit Inside meinst du?
ja, zum Beispiel oder 16 Hertz oder sowas halt, ne?
Ach ja,
Weil
stimmt,
die
16
Zeit,
gab's ja auch noch, ja.
ja, wobei die Zeit da ja auch relativ kurz war.
Ja, stimmt. Wart ihr, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Wart ihr da auch also viel unterwegs und auf größeren Konzerten oder auch nur von einem jetzt zum nächsten? Das heißt, nur ist da nichts Schlimmes.
Ja, ich glaube, also das war schon durchmischt, also so richtig große Sachen. Was ist halt groß? Damals war groß, wenn da halt vielleicht schon so 500, 600 Leute da waren halt, ne? Heute ist groß, Rock am Ring ist groß heute, ne? So. Also ich sag mal so, es waren eher so die Jutz-Bereiche auf jeden Fall.
Machst du aktuell auch noch Musik oder gar nicht
Nein,
mehr? Gar nicht
nein.
mehr.
Keine Zeit mehr leider. Also wenn man sich die Zeit nehmen wollen würde, hätte man schon, aber es ist dann, ich fühle mich extrem wohl auf der anderen Seite zu stehen. Das heißt, eine Band zu betreuen, als selber auf der Bühne zu stehen.
Es ist ja auch mehr, als sich nur mal die Zeit nehmen, so 2 Stunden zum Proben, weil wenn man da wirklich auch was
Natürlich.
das raus, was erreichen will, dann ist es ja richtig Arbeit, das weißt du ja am besten. Ne?
Ja, das weiß ich sehr gut. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, aber ich glaube, für mich wäre der Zug auch abgefahren. Also zum Spaß musizieren, irgendwie Mucke machen und ein bisschen irgendwie ein paar Shows spielen, da hätte ich schon noch Lust zu, aber hat sich einfach irgendwie nicht gefügt in den letzten Jahren.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, so Kontakte sind auf einer anderen Ebene entstanden durch Workshops oder wie man sich halt ein bisschen kennenlernt. Wie kam es denn dazu, dass du als Tourmanager dann plötzlich gearbeitet hast? Ich meine, das macht man ja auch nicht. Man schlägt nicht einen Schalter um und ist dann Tourmanager. Welche Band war denn die erste, die du betreut hast und wie kam es überhaupt dazu?
Oh Gott, das ist so tatsächlich so eine gute Frage. Ich habe viel mit dem Jan Hagerup gemacht, mit dem du ja auch schon ein Interview hattest. Und ich kannte dadurch natürlich auch einige Künstler und einige Bands. Und ich glaube tatsächlich, so die erste richtige, wo ich richtig Tourleitung von Anfang an gemacht habe, das war Apoptegma Berserk aus Norwegen, ja. Da kam über einen Kollegen, über den FOH-Mann, der Kontakt zustande, weil der damalige Tourmanager kurzzeitig keine Zeit hatte, die Show zu betreuen. Und die haben mich einfach angerufen und sagten: Mensch, du, wir brauchen irgendwie jemanden, der so ein bisschen Backline kann auch und irgendwie auch so ein bisschen die ganze Meute zusammenhält und die Tourleitung so übernimmt. Und in dem Moment sagte ich: Ja, puh, wir können es ja mal ausprobieren irgendwo. Und ja, keine 2 Stunden später hat mich das Management der Band angerufen und fragte dann, ob ich das jetzt auch wirklich machen würde. Ich glaube, 3 oder 4 oder 5 Tage später saßen wir dann im Nightliner. So, das ging relativ zügig. Und von dort, von dem Tag an seitdem bin ich halt bei ApoP als Tourleiter tätig, ja. Zwischenzeitlich habe ich dort auch ein bisschen Backline gemacht. Mittlerweile ist es so, dass es zum Teil ein bisschen zu viel geworden ist, beide Jobs gleichzeitig zu machen. Das liegt halt auch ein bisschen daran, dass die Band halt aus Norwegen kommt und wir spielen halt viel in Deutschland und die Backline liegt in Deutschland und es ist also so, die Konstellation ist nicht ganz einfach. Also nicht menschlich nicht ganz einfach, sondern halt arbeitstechnisch nicht ganz einfach. Und dementsprechend habe ich irgendwann auch gesagt, also entweder mache ich jetzt eins gut für euch, so wie ihr das gerne liebt, oder ich mache beides und dann ich kriege aber nicht aus einer Person zwei raus. Also hat die Band sich dann entschieden zu sagen, ja du, dann kaufen wir halt noch einen Backliner ein und du machst hier jetzt nur noch Tourleitung. Ja. Und das ist jetzt so, wie es ist, genau.
Das machst du auch schon seit ein paar Jahren, ne?
Oh ja, ich glaube jetzt, lass mich überlegen, was haben wir 2021? Seit 2014, glaube ich, tatsächlich.
Klingt aber danach so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden zu sein. Wusstest du, was auf dich zukommt und was ein Tourmanager zu leisten hat, damals schon? Oder war das mehr so
Schon?
aus dem Bauch?
Nein, ich wusste schon, worum es geht. Es ist halt aber auch immer ganz. also wie soll man das sagen, dieses je nach Band abhängig, was ein Tourmanager zu tun hat.
Okay.
Ja, bei manchen Bands ist es so, dass man das gesamte Accounting auch übernimmt und bei anderen Bands ist es so, dass fürs Accounting jemand extra noch mitfährt. Und
Accounting,
dementsprechend,
Entschuldigung, Accounting ist Hotels buchen und alles drum und dran.
nee, eher so, es geht eher so Gagen und geldtechnische Sachen
Ach
einfach zu
so, okay,
verwalten,
ja.
ne? So, Gagen einfordern, keine Ahnung, Ticketverkäufe überblicken und so weiter. Ja, alles, was mit Finanzen im Endeffekt irgendwie zu tun hat. Mal irgendwas überweisen, mal hier, mal da, mal Bahntickets gerne auch mal buchen oder sowas. Es geht. Ist auch wieder unterschiedlich. Also jedes Accounting oder jeder, der im Accounting sitzt, hat auch bei einer Band auch wieder mal andere Nischen, die er mitmacht oder nicht mitmacht. Das ist so, es entwickelt sich auch oft in so einer Band, wer was tut. Manchmal ist der jemand, der technische Leiter, der den FOH macht, auch macht. Es gibt aber auch Leute, die einen Monitormann, der auch den technischen Leiter übernimmt. Ne? Also es ist so ziemlich bandabhängig, ja.
Lass uns das ruhig mal runterbrechen. Was macht ein Tourmanager denn? Du hast gesagt, man könnte dieses machen, jenes machen, aber wenn man das mal runterbricht, genau auf den Kern, was ist die Aufgabe?
Naja, im Endeffekt bin ich das Bindeglied als Tourmanager zwischen den Veranstaltern vor Ort, der Band und unserem Management natürlich. Aber was mache ich so? Ich kümmere mich je nachdem, was für eine Show es ist, um Flüge, um Hotels auch, um Nightliner, um Busse, um Transporte grundsätzlich. Ich kümmere mich auch um die Crew. Ich buche Crews ein, gucke auch, wer wann Zeit hat von der Crew, spreche auch über Shows einfach, kümmere mich ums Accounting. Das heißt auch zum Teil selber Gagen abrechnen gehen. Ja, im Endeffekt vor Ort gucken, dass die Band es so hat, wie sie es wünscht nach Rider, dass auch der ganze, im Endeffekt auch teilweise bei Bands mache ich auch technische Leitung mit. Das heißt, ich kümmere mich vorab halt auch darum, dass die Absprachen mit den Technikern und weitere Leute wie Veranstaltern, also im Endeffekt alles, was es darum geht, um eine Show zu organisieren, dass wir losfahren können und eine Show vernünftig spielen können.
Klingt nach sehr, sehr viel Organisation.
Es ist ja in erster, also ich sag immer, wenn ich losfahre, dann muss mein Job eigentlich schon gemacht sein. Weil vor Ort bin ich dann dafür da, im Endeffekt, um Lösungen zu finden für Probleme, die auftreten, weil es ist, wir haben die eine Seite ist die Theorie und die andere Seite ist die Praxis. Die Theorie machen wir am Rechner und die Praxis sehen wir vor Ort. Und das muss vereint werden irgendwo. Und im Endeffekt, ich muss mit einem losfahren können und sagen können, ich habe alles organisiert, alles ist gut. Und jetzt, wenn wir da sind, konzentriere ich mich darauf, dass die Feinheiten und alles, was jetzt schief läuft oder nicht ganz so läuft, wie man es gerne möchte, halt korrigiert wird.
Wie lange brauchst du dafür, so eine Tour zu planen?
Ja, das kommt auf die Tour drauf an.
Was ist
Welcher
eine
Künstler, also je nach Künstlergröße auch und natürlich, wie viele Leute dahinter hängen. Aber ich sag mal so, einfacher ist immer so eine Festivalshow zu nennen, weil du hast meistens ein Festival am Wochenende oder vielleicht auch zwei und hast einmal eine Abreise, eine Anreise. Und ja, ich sag mal, so 1 bis 2 Tage, 8 Stunden. Schon pro Show.
Das
Es
heißt,
kommt aber auch immer auf den Veranstalter drauf an.
wenn Guano Apes jetzt eine 30-Tage-Tour durch Deutschland machen, bist du ein halbes Jahr vorher schon damit beschäftigt.
Ja, korrekt, wenn nicht sogar schon viel länger.
Ja, okay, ja. Und wie gehst du dann ran? Also, was sind so die ersten Schritte?
Also es ist auch wieder da, es ist unterschiedlich von Künstler zu Künstler. Ne? Tatsächlich bei den Guano Apes arbeite ich sehr eng mit der Booking-Agentur zusammen und der Band auch sehr eng zusammen. Das heißt, ich bin schon beim Entstehungsprozess einer Tour dabei. Was bedeutet, dass wenn dann die Option auf den Tisch kommt, wo könnte man denn spielen, bin ich schon dabei und die Agentur selbst weiß natürlich auch, wie das beste Routing für so eine Tournee ist. Wenn es machbar ist. Man routet ja nicht etwas, also man spielt ja nicht Hamburg, München, weil es Spaß macht, weil die Strecke so total toll ist, die man da fahren muss, sondern weil es vielleicht manchmal anders einfach nicht geht. Ja, das versucht natürlich jeder zu vermeiden, weil man sagt dann irgendwie so, ja, 400 Kilometer sind eigentlich so optimal mit einem Nightliner, sage ich mal.
Okay.
Wenn wir natürlich irgendwie eine Bustour spielen, dann möchtest du natürlich auch nicht irgendwie noch 6 Stunden nach der Show oder am Morgen noch im Bus sitzen, bevor du zur nächsten Show kommst. Du versuchst es natürlich auch anders irgendwie zu routen. Aber es ist nicht immer möglich. Und das ist halt auch so, das sieht man oft an den Kalendern, wie das so manchmal funktionieren kann. Bei Flugshow ist es halt noch ungewöhnlicher. Also wir hatten auch schon mal wo waren wir denn? Ich glaube, irgendwo in Riga haben wir gespielt und dann mussten wir 1,5 Tage später auf den Azoren sein.
Okay.
Ja, also die Strecke ist halt unglaublich lang und es sind sehr viele Flugstunden auch dazwischen. Aber ja, das ist halt dann so. Und das geht schon irgendwie meistens, ja. Aber wie gehen wir ran? Also in erster Linie wird es irgendein Routing geben, das total toll ist. Und ab dem Punkt, wo das irgendwo steht, mit der Agentur, bespricht man natürlich auch eng mit der Band, was soll denn passieren auf dieser Tournee? Worum wird es da gehen? Wo wollen wir hin? Was ist vielleicht der Support? Was machen wir an Design? Also das gehört ja auch dazu. Nehmen wir einen eigenen Technikdienstleister mit? Ja, nehmen wir eigene Technik mit oder nehmen wir nur eine Backline mit? Nehmen wir Licht mit, nehmen wir das mit, machen wir das. Und ja, so starten wir und machen irgendwo erstmal halt so ein Konzept für das Ganze. So, wenn wir dieses Konzept haben, gehen wir immer weiter ins Detail. Natürlich wartet man irgendwann die Vorverkäufe so ein bisschen ab. Man weiß natürlich schon ab einem Punkt, was passieren wird. Und dann geht das recht schnell, dann gehen halt viele Booking-Anfragen raus an die Crews, an die Nightliner, man fragt Nightliner an, man guckt nach Hotels, man guckt sich jede Stadt an, wie kann was geplant werden, dann ist natürlich, jede Venue hat seine eigenen Bedürfnisse, sei es auch Zeiten, ne? Also manchmal musst du eine frühe Show spielen, weil so eine Venue wie die Große Freiheit 36 in Hamburg zum Beispiel immer nach den Shows irgendwo noch Disco macht. Das heißt, du hast ein bisschen frühere Shows, das musst du natürlich mit den Fahrzeiten gucken von so einem Nightliner und. Also das sind schon sehr viele Details, die da zu klären sind und zu gucken sind.
Aber solche Details, die kannst du auch einfach nur durch Erfahrungen kennenlernen. Es gibt ja keine Tourmanager-Bibel, wo drin steht, in dem und dem Club ist die Uhrzeit am besten und in dem Hotel
Nein.
ist das und das so und so.
Ja, natürlich. Also natürlich so Club, Uhrzeiten und Dinge mit den Clubs, das wird natürlich schon im Vertrag, der mit dem Club gemacht wird oder mit dem Veranstalter gemacht wird, natürlich festgehalten, ist klar. Die bekomme ich natürlich auch dementsprechend und versuche dann unseren Musterzeitplan, den wir natürlich so gerne haben, ne, wo wir sagen, ja, brauchen wir 2 Stunden für den Soundcheck, wir brauchen mal 1,5 Stunden zum Aufbau oder dann muss auch mal jeder bitte essen gehen. Und mir ist natürlich auch extrem wichtig, dass die Crews halt auch irgendwo sich an Arbeitszeiten halten. Also unnötige Arbeit muss auf so einer Tournee irgendwie auch vermieden werden, ja. Und dementsprechend versucht man das alles auch im Vorweg von der Planung her schon so zu machen, sei es irgendwie auch die Technik so zu planen, dass es in möglichst kurzer Zeit alles funktionieren kann. Ja, die Tage sind sowieso schon immer lang auf so Tourneen, aber man muss sie nicht künstlich noch verlängern.
Also bist du
Ja.
auch so ein bisschen Mutti für alle, dass du auch so die Verantwortung also nicht nur jetzt arbeitstechnisch guckst, dass
Ja.
das alles funktioniert, sondern auch, dass sich alle wohlfühlen, dass alle happy sind und
Definitiv, klar. Dafür ist man da. Also ich bin dafür eingekauft, um also es ist, ich, man wird natürlich dafür bezahlt auch und dann ist das ein Beruf ist. Ich möchte, dass meine Crews und meine Künstler nach der Show nach Hause gehen und sagen, das war ein geiler Tag, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat sich vielleicht wie Arbeit angefühlt, aber bei dem Bier danach oder so ist alles geil und macht total Spaß. Ne? So, ich will, dass da gute Laune herrscht, ich will, dass die Band halt den bestmöglichen Feedback bekommt und natürlich auch den Rücken freigehalten bekommt von der Crew. Weil sie können nur abliefern, wenn alles um sie auch stimmt. Also für mich ist es so, im professionellen Bereich muss alles professionell laufen, damit auch der Künstler professionell abliefern kann.
Ist ein schönes Stichwort, weil ich habe auch ein paar Fragen so also aus dem Publikum, sage ich immer, bekommen. Und eine bezog sich auch auf die Professionalität. Also Backstage hört man hier immer Alkohol, Party, Wein, Vibe und Gesang. Aber die Wahrheit ist ja eine andere.
Die Wahrheit ist eine andere. Natürlich kann es auch mal nach einer Show irgendwie der Alkohol fließen und, aber zur Show selbst kann ich immer sagen, ja, wenn der Künstler gerne noch ein Bier vor der Show trinkt, dann ist das seine Wahl und das kann er auch gerne machen. Aber ich habe tatsächlich keine einzige Band, die irgendwie betrunken auf die Bühne geht. Und ich habe auch keine einzige Band, wo die Crew im Hintergrund irgendwie von den Shows trinkt, sondern am Ende ist es ein Arbeitsplatz und so wie andere Leute in der Fabrik stehen und nicht kein Alkohol trinken während der Arbeit oder im Büro sitzen, ist es im Endeffekt das Gleiche auch bei uns. Und ja, natürlich, wenn alles der Bus zu ist, der Anhänger dicht ist oder der Truck zu ist oder wie auch immer, ist klar, warum nicht? Also da können ja alle in ihrer Freizeit machen, was sie möchten, solange sie am nächsten Tag wieder da stehen und vernünftig arbeiten können. Ich glaube auch nicht, dass du im professionellen Umfeld Leute hast, die das so ausnutzen. Also, dass sie wirklich am nächsten Tag total betrunken da stehen und nicht mehr arbeiten können. Also, habe ich noch nie erlebt.
Wie suchst du die Bands aus, mit denen
Tatsächlich habe ich sie mir nie selber ausgesucht, sondern
arbeitest?
irgendwie ist das so entstanden. Das ist so irgendwie eins, die Dinge haben sich irgendwie so gefügt, dass genau dieses Gefüge ist, wie es jetzt ist. Ich muss auch sagen, dass ich, ja, natürlich guckt man am Anfang, wenn man jetzt so ein Angebot hat, wie mit Caliban oder sowas, dann macht man das, versucht die Shows zu machen, irgendwie, die da jetzt sind, und dann redet man, und wenn es dann halt passt und das alles toll ist, dann arbeitet man weiter zusammen. Wenn es halt nicht funktioniert, dann muss man das auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, weil es ist halt manchmal so, dass man sich mit gewissen Menschen einfach nicht versteht. Und das ist auch in Ordnung so. Also man muss sich auch nicht mit jedem verstehen. So. Aber jetzt aussuchen, ich habe kein Genre, nach dem ich mir was aussuche oder sonst irgendwas. Also ich bin total happy mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, und kann zu 100% sagen, dass es super coole Leute sind, immer super coole Menschen sind. Und ja, seit jetzt, wie lange sind wir in der Nicht-Konzertphase gerade schon? Eineinhalb Jahre jetzt, über ein Jahr jetzt. Vermisst man schon die ganzen Leute auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, zu Corona komme ich auch gleich nochmal. Aber eine Sache noch. Du bist ja auch bei zwei Bands Drumtech. Und für mich eine wirklich wichtige Frage ist, wie wird man denn persönlicher Drumtech und Assistent von Dennis Poschwarta?
Ja,
Ich bin ja so
das
ein bisschen ein heimlicher Fan von Guano Apes, und Dennis Poschwarta konnte ich über dich auch mal persönlich kennenlernen. Ist ja ein geiler Typ. Aber wie kam es zu der Zusammenarbeit?
ja, das ist, Dennis hat tatsächlich einen Workshop in Seesen im Jutz gegeben, und ich war dabei. Ich war da, glaube ich, aber schon, ich war fast mit meinem Studium fertig und war kurz davor, zu Ambien nach Kassel zu gehen. So in dem Zeitraum muss das gewesen sein. Oder nee, es war ein Tückchen eher. Und Dennis hat diesen Workshop gegeben, und wir haben uns irgendwie unterhalten, und er sagte zu mir, sag, manchmal, du bist doch Schlagzeuger und hast auch schon mal Schlagzeugtechnik gemacht. Sag mal, willst du nicht irgendwie mal mitfahren? Ich suche da jemanden. Und ich, ja, okay. Ja, ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, sind wir darauf die Woche in die Ukraine geflogen.
Also gleich in die Vollen.
So. Ja, total in die Vollen. Und ich sagte, du, ich habe keine Ahnung, ob das gut wird oder nicht gut wird irgendwie. Ja, mach dir da mal keine Sorgen, ich bin ja auch noch da. So war seine Sache, seine Info dazu. Ja, und dann sind wir in die Ukraine geflogen, und es war ein total furchtbarer Flug mit einer Airline, die mittlerweile bei uns auf der schwarzen Liste steht. Da wir dann wir mussten nach Dnipropetrovsk in der Ukraine. Und mussten dabei in Kiew irgendwie so zwischenlanden. Wir sind da aber irgendwie 3 oder 4 Stunden zu spät gekommen und standen dann irgendwie so ich glaube, um 19, 20 Uhr in Kiew, und es ging kein weiterer Flug mehr. Wir mussten dann aus dem International Terminal ins Domestic Terminal rüber. Und ja, da wurde uns dann einfach ganz dreist von der Airline einfach die Klappe zugemacht, und ja, viel Spaß. Und irgendwann haben wir dann durch viel Reden irgendwie unser Equipment zurückgekriegt, weil wir haben dann auch irgendwie 14 Cases Equipment noch dabei. Und das wollten die erst behalten, und ja, nächsten Flug, nächster Tag. Und es war so eng, dass wir irgendwie am nächsten Tag tatsächlich irgendwie noch da runtergekommen sind. Natürlich, alle anderen waren natürlich schon da, aber die Hälfte der Crew und Dennis und ich glaube Stefan Stude hat auch noch gefehlt. So. Und wir sind direkt aus dem Airport irgendwie, weil wir kaum geschlafen haben, direkt auf diese Festivalbühne. Das Festival hatte quasi schon offen, und wir mussten halt noch einen Soundcheck machen, weil wir haben natürlich auch kein eigenes Schlagzeug dabei und sonstige Sachen, sondern Meet-Backline vor Ort, und mussten dann mal aufbauen. Und das war natürlich für mich, der das erste Mal dabei war, natürlich gleich die Oberhölle. Also nichts hat funktioniert. Also vom Flug nicht, bis da ankommen nicht irgendwie und dann kriegst du dein Schlagzeug und hast ja eigentlich auch keine Ahnung, bist total übernächtigt schon irgendwo,
Ja.
ne? Ja, und irgendwie hat es dann geklappt und es war eine total schöne Show und es war halt mega cool. Ja, und irgendwie dann halt haben wir nochmal eine Show gemacht und nochmal eine Show und ich war dann halt irgendwann so zweiter Schlagzeugtechniker, also so, wenn der erste nicht konnte. Und ja, irgendwann hat sich das dann geswitcht, weil der erste dann am Ende wirklich gar nicht mehr konnte und dann hat Dennis gefragt, ja, dann fährst du jetzt halt immer. Dann bin ich halt immer mitgefahren und habe halt da diese Shows gemacht. Ja, und dann ist halt eins zum anderen gekommen irgendwann.
Ja, dann der Sprung zum Tourmanager.
Ja, genau. Es war ausschlaggebend, war tatsächlich der Sprung damals, denke ich mal, dass wir mit Ambient zusammen diese 20 Jahre Guano Apes Tour gefahren sind. Und ich war in dem Moment irgendwo so eine irgendwo verantwortlich für das Bühnendesign mit, weil ich mir da so ein paar Gedanken gemacht habe. Und ich bin ja von Ambient aus Sonderkonstrukteur und ich bin ja auch Ingenieur für Maschinenbau im Bereich Sonderkonstruktion oder Konstruktionstechnik und kümmere mich ja in meinem Hauptberuf darum, dass ja, alles, was nicht von der Stange zu kaufen gibt, auch irgendwo für die Veranstaltungstechnik gebaut wird. Ja. Also ich bin halt im Thema, was es heißt, auch so Set Designs. Also ich helfe, habe dann auch Sonderkonstruktion für Set Designs und. Wir haben da ein total schönes Design für die Apes entwickelt und dann bin ich da halt auch auf dieser Tour mitgefahren als Schlagzeuger und im Endeffekt für die Verantwortlicher für diese ganzen Bühnenbauteile, die da so rumflogen und alles. Und ja, die Band hat irgendwann gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, wie das so richtig mit dem alten Tourmanager zustande gekommen ist. Entweder hatte der keine Zeit mehr, ich weiß es nicht mehr, wie das da war. Jedenfalls irgendwann fragten sie mich, ob ich denn nicht einfach auch das Tourmanagement für die Band machen wollen würde. Die Band war, wir brauchen ja kein Kindermädchen, wir sind alt genug, um auf uns selbst aufzupassen irgendwo. Wenn du Lust hast, machen wir das. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch einfach zwei, drei Shows versuchen, ob das klappt, weil ich war mir halt nicht sicher in dem Moment, wie viel Aufmerksamkeit dann so eine große Band dann auch tatsächlich von dem Tourmanager braucht oder was das heißt, es zu organisieren bei dieser internationalen Größe. Aber das hat wunderbar geklappt und ja, seitdem machen wir das so
Gibt es
irgendwie.
da große Unterschiede zwischen einer kleineren Band national, größere Band international?
Klar, natürlich, die Bedürfnisse sind natürlich extrem andere. Sei es alleine vom Material her ist es oft so, dass also die großen Acts einfach ganz bestimmtes Material haben, wo die kleineren Acts dann auch sagen, du, mir reicht auch irgendwie ein Combo oder wie auch immer, keine Ahnung, ne? So, also das ist schon ziemlich detailliert, aber das ist halt auch die Vorbereitung. Ne? Also desto detaillierter wir die Vorbereitung machen, desto besser weiß der Örtliche natürlich auch, was sind die Bedürfnisse von uns, was benötigen wir denn so und wohin geht die Reise mit der Band. Ne? Klar, also das ist alles dabei. Aber ich habe keine meiner Bands hat irgendwelche komischen Allüren und hat irgendwelche komischen Dinge auf dem Rider oder irgendwelche weißen Hotelzimmer mit lila Blumen oder keine Ahnung was, was man da schon so alles gehört hat.
Nur rote
Nein, nein.
M&Ms.
Nein, 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 nein. Bei uns ist alles sehr normal und sehr human und es gibt keine unglaublichen Specials oder sowas.
Ja, okay. Ich habe hier eine lustige Frage. Lass uns mal mit dem Mythos, über den Mythos sprechen. Es wird immer behauptet, dass Drum-Techs beziehungsweise Stage-Techs im Allgemeinen immer schlechter spielen müssen als ihre Chefs. Sonst fliegen sie raus. Stimmt das?
Das kann ich dir so nicht sagen. Also ich bin ja sowieso schlecht, kein guter Schlagzeuger. Weil davon abgesehen, dass alle Schlagzeuger, die ich betreue, auf jeden Fall 20 Mal besser sind als ich oder wenn nicht sogar 1000 Mal besser sind als ich. Das könnte dir wirklich, glaube ich, nur so ein anderer
Okay.
Schlagzeugtechniker irgendwo beantworten. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich
Okay.
meine, man kann den einzelnen Künstlern nicht nachspielen oder nicht besser spielen, weil das ist so stilistisch auch oft, ne, dass man hört das ja auch oft, wenn man irgendwie Bands sich Schlagzeuger auswechseln, sei es bei Placebo damals oder sonst irgendwas. Das Drumming wird halt anders. Ne? Es ist stilistisch anders. Und ich glaube, das macht halt auch eine Band oft sehr aus. Das ist halt diese besonderen Charaktere, die da zusammenspielen.
Du hast gerade schon ein paar Andeutungen gemacht. Ich will da jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil du hast gesagt, du bist studierter Ingenieur, du arbeitest bei Ambient
Und diese ganze Tour-Management-Geschichte machst du ja selbstständig nebenbei. Lass uns
Genau.
da nochmal sagen, ganz kurz nochmal ein paar Schritte zurück, was du alles machst, was du alles kannst. Also, studierter Ingenieur, für was? Hau mal raus.
Ja, also ich bin Ingenieur für Maschinenbau in der Fachrichtung Konstruktionstechnik, so nennt sich das.
Okay.
Und bin bei Ambient verantwortlich oder bin arbeite bei Ambient im Sonderkonstruktion, in der Sonderkonstruktion. Das heißt, dort machen wir Spezialsachen, die es im Endeffekt nicht so von der Stange zu kaufen gibt, im veranstaltungstechnischen Bereich ganz einfach. Also sei es von, das sind Projekte, die man, wo man involviert sind, wo zum Beispiel Bühnen durch Stockwerke verfahren werden, wo Bands drauf spielen, bis hin zu einem kleinen, ganz speziellen Stativ für ein TV oder ein Mikrofon, was total schön sein muss oder eine besondere Eigenschaften aufbringen muss. Also es ist wirklich, man kann sich Das ist super schwierig zu beschreiben, weil es ist alles dabei. Also es ist wirklich alles dabei.
Okay, also Bühnenaufbauten und diese ganzen Details, also von A bis Z sozusagen alles
Ja.
über Ambient, aber so diese Tourmanagement-Geschichte, das ist dann deine Selbstständigkeit quasi
Das ist
nebenbei.
meine Selbstständigkeit, genau.
Ja,
Also da
okay.
bin ich, das mache ich neben Ambien, das habe ich vor Ambien ja schon zum Teil auch gemacht. Und es ist ein sehr angenehmer Ausgleich zu dem anderen Job sozusagen, weil im Endeffekt das andere ist sehr auch viel auf Industrieveranstaltungen bezogen. Natürlich auch viel auf Tourneeveranstaltungen. Also da gibt es auch schöne Bühnendesigns gemacht, Setdesigns sozusagen für große Künstler auch mit Ambien, also über Ambien. Fantastisch, klar, den Bezug gibt es auch, aber im Endeffekt ist dieses nah an der Band sein, mit der Band zusammen unterwegs sein, dieses Tourmanagement, Runtech-Geschichte ist dann halt was anderes. Das hat mit dem einen Beruf halt nichts zu tun.
Okay. Aber trotzdem gibt es ja die eine oder andere Schnittstelle, hast du ja gerade gesagt,
Ja,
mit Ambient
klar.
zusammen die Guano Apes
Ja. Set-Design
Bühnenoptik,
damals.
Set-Design erstellt und dann aber auch genau die Tour dann begleitet. Ne?
Klar,
Ja.
gibt es immer, aber im Endeffekt ist Ambien in dem Moment der technische Dienstleister dafür. Und ich komme von der Band aus als Tourmanager und habe aber auch irgendwo den Part noch bei Ambien dann dieses Design umzusetzen. Ja,
Ja.
weil man kommt, als Künstler hat man zum Beispiel vielleicht zwei, drei Designer engagiert, die ein Bühnendesign machen. Und dann geht man an den Technikdienstleister und sagt, pass auf, das stellen wir uns vor als Künstler. Wie könnt ihr das umsetzen? Könnt ihr das umsetzen? Was wird es kosten? Was heißt das für uns? Müssen wir irgendwo Abstriche machen und so weiter? Ne? Und im Endeffekt, wenn so ein Künstler dann kommt oder halt eine Veranstaltung kommt und etwas umgesetzt haben möchte, dann bin ich ambientseitig zum Beispiel da und kann das auch beurteilen, was mache Kalkulationen auch gerne dafür oder halt auch die reine Konstruktion und sage, so können wir das konstruieren, so kann das funktionieren, so müsste das gebaut werden. Also es gibt natürlich diese Schnittstellen, aber es sind trotzdem zwei komplett unterschiedliche Berufe. Im Endeffekt einmal aus Kundenseite sozusagen und einmal aus ja, Dienstleisterseite.
Ja.
Wobei man auch dort der Dienstleister ist. Also
Ja.
es ist tricky.
Auf jeden Fall, wie ich eingangs schon gesagt habe, der absolute Allrounder. Hier zeigt es sich wieder.
Ja, vielen Dank.
Zurück zum Tourmanagement. Worauf sollten Bands achten, wenn die selber eine Tour organisieren wollen?
Ja, das ist für mich natürlich eine total schwierige Frage, das zu beantworten, weil im Endeffekt beginnt das ja damit, dass was will die Band erreichen, wohin will sie, was für eine Tour möchte sie spielen und. Und im Endeffekt ist da entweder die Booking-Agentur in dem Moment erstmal der richtige Ansprechpartner oder ihr Management. Ich als Tourmanager komme ja meist erst schon sowieso ins Spiel, wenn die Tourneen geplant sind. Und dann kann ich natürlich, da kann ich unterstützen, sagen, worauf müsst ihr achten oder sonst irgendwas. Aber in der grundsätzlichen Planung bin ich nicht oft dabei. Also es gibt eine
Okay.
Band, so, wo ich sehr grundsätzlich dabei bin und bei den anderen bin ich da erstmal außen vor. Da komme ich dann ins Spiel, wenn es darum geht, ja, wir wollen was spielen, wir wissen, was wir spielen wollen, wir wissen, wohin es gehen wollen. Das wird unsere Tour. Jetzt, David, hier, bitteschön, kümmere dich. So, ne?
Okay.
Also die Frage ist tatsächlich nicht so ganz einfach für mich zu beantworten.
Dann vielleicht mal anders. Wenn eine Band schon so eine gewisse Größe erreicht hat und so, ich sag mal, so 20 Termine jetzt einfach mal spielt, ist sowas überhaupt ohne Management, ohne Agentur drumherum überhaupt machbar? Ich meine, du hast ja gerade aufgezählt, was da alles dazukommt. Wenn man das alles als Band selber macht und dann abends noch auf der Bühne steht, ist ja dann irgendwann alles viel zu viel.
Also ich sag mal so, wenn man das als Band möchte, dann kann man das auch selber machen. Ich denke mal, ich als Tourmanager bin auch irgendwo ein Luxusgut. Ich sehe da, also wenn du das so siehst, bevor ich einen Tourmanager einkaufe, brauche ich ja irgendwie erstmal einen Ton und einen Lichtmann irgendwo oder vielleicht auch einen Backliner. Und dann kann man auch natürlich mit den Leuten sprechen und mit sich als Band sprechen und die Aufgaben auch verteilen. Dass der eine ist vielleicht dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig, der andere kümmert sich um Fahrzeuge, der andere weiß, wo das Hotel ist oder wie auch immer. Und in der Vorbereitung kann auch einer das halt aus der Band vorbereiten. Das ist ja nicht das Problem. Örtlich ist es dann ja auch so, dass man auch einfach sagen kann, gut, wir haben einen Backliner dabei, dann ist er der Ansprechpartner und einer außer Band macht zum Beispiel dann das ganze Geldtechnische. So, es ist alles möglich. Man muss sich halt selbst strukturieren und gucken, was ist einem wichtig, was ist einem nicht so wichtig. Also man muss ja auch als Band irgendwo wirtschaftlich denken. Wenn ich jetzt hier 400-500 Euro für eine Show, für einen Tourmanager oder wie viel auch immer der kosten sollte, würde, ausgeben muss, dann ist halt die Frage, ob ich das nicht bis zu einer gewissen Größe auch noch selber irgendwie behalten kann. Und das selber alles regeln kann, was der Tourmanager regelt. Klar ist der Tag anstrengender, auf jeden Fall. Aber das kommt auch auf den Künstler immer drauf an, wie er es gerne möchte.
Ja. Ich komme auf die Frage, weil natürlich viele Bands, egal in welchem Bereich, auch wenn es das, was ich mache, das Coaching, Marketing, Positionierung, Image und so weiter, dass halt ganz viele Bands sagen, nee, wir machen lieber alles alleine, Geld sparen, ist alles nicht so wichtig, pipapo. Ne? Und das ist halt ganz, ich finde den Ansatz besser zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich können, Mucke machen, gut dastehen und tolle Rockstars sein und alles andere geben wir ab nach draußen.
Ja, das kann man machen. Ist aber halt auch, wie gesagt, ich denke, das ist Größen- und geldabhängig.
Ja.
Also wie steht man wirtschaftlich da? Und ich glaube nicht, dass bis zu einer gewissen Größe du wirklich einen Tourmanager benötigst, weil so viel fällt dann den Tag auch nicht an. Also du hast ja dann im Endeffekt an so einem Showtag als mittelgroße Band vielleicht eine Kiste Bier und irgendeinen Schnaps auf dem Reiter stehen und Technik kannst du in dem Moment sowieso noch keine großen Ansprüche stellen. Das heißt, du kommst schon klar mit dem, was da ist. Du hast einen Tonmann dabei und abends gibt es eine warme Mahlzeit oder sowas, ja. Okay. Und dann hast du vielleicht halt auch einen Fahrer dabei, der vielleicht fährt oder es fährt immer einer außer Band, der muss halt die Hoteladresse wissen oder so. Also, und nach einer Show mal eben eine Gage abzurechnen, ist jetzt dann auch noch nicht so dramatisch, weil in den Größen hast du noch nicht so viele komplizierte Rechnung in diesem ganzen Bereich drin. Also, da ist dann halt entweder eine Festgage und du kriegst dein Geld nach der Show direkt oder du hast einen Deal, dann muss man kurz halt in den Rechner schmeißen und dann weißt du ja auch schon, was bei rauskommt, ohne irgendwelche Refundierungen und hin und her und dies und das, was dazu noch alles gehört. Ne? Also ich sehe den Tourmanager erst ab einer gewissen Größe als wirklich nötig an. Und zwar dann, wenn man es selber nicht mehr leisten kann. Ja, wenn man dann Interviews hat oder sonst irgendwas halt auch, ne? Und auch den ganzen Tag unterwegs ist oder man halt Anfahrten hat, weil man irgendwie von A nach B muss und dann doch erst später kommt, Zuschauer kommt, dann muss natürlich irgendwer da sein, der sich vorab um alles kümmert. Ne?
Jetzt eine schwierige Frage. Woran erkennt man denn einen guten Bandmanager, Tourmanager, wenn man sich entscheidet, einen zu buchen?
Oh, das ist wirklich eine fiese Frage. Da muss ich mal drüber nachdenken. Aber im Endeffekt, ich glaube, das muss ein guter Tourmanager ist jemand, der wirklich mit der Booking-Agentur und dem Management gut zusammenarbeiten kann, wo alle Zahlen funktionieren und stimmen, wo es wenig Trouble auf der Tour gibt im Endeffekt und wo man sich als Künstler auch mit wohlfühlt. Also ich glaube, das ist halt mit das Beste, weil man muss zum Tourmanager als Künstler extremes Vertrauen haben. Weil man legt ja im Endeffekt seine ganze Show und den ganzen Ablauf erstmal in die Hand in der Organisation. Und man kommt dahin und dann muss ja alles stimmen und funktionieren. Und ich als Künstler muss hinkommen und sagen, ja geil, hier ist voll cool. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Also, dass man sich versteht, Vertrauen hat und dass derjenige halt gut mit dem Künstler, der Crew und den Agenturen halt arbeitet, ne? Und auch dem Örtlichen. Also ich sage auch immer zu den Örtlichen, wenn ich da bin, Leute, ich bin eigentlich nicht hier, um euch Probleme zu machen, sondern ich bin da, um mit euch Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht jetzt auftauchen oder die da sind. Natürlich gibt es auch mal Veranstalter, die schon von vornherein alles ignorieren und dann kracht es auch auf so einer Veranstaltung. Natürlich, das passiert. Aber es ist in den seltensten Fällen, dass es so weit kommt. Und ich hatte es in der Laufbahn auch genau, glaube ich, jetzt zweimal, wo es so richtig, richtig gekracht hat, weil man einfach gewisse Anweisungen einfach komplett ignoriert hat, ja, mutwillig ignoriert hat, tatsächlich, und vorher immer ja, ja gesagt hat. Aber bei den anderen ganzen Shows ist es niemals passiert. Ich glaube, es ist die Art, wie kommunikativ man auch ist und wie klar man auch Dinge sagt, die man gerne möchte und auch vorab, weil ich finde immer, wenn man vorab mit jemandem kommuniziert und sagt, du, pass auf, das und das sind die Problemzonen, die wir haben, wir sollten uns jetzt schon mal Gedanken drüber machen, wie wir das hinkriegen, bevor ich bei der Show vor dir stehe und dir sage, ich brauche jetzt das. Mhm. Ja, und du dann keine Zeit hast zum Reagieren. Ne? Und ja, ich denke, das ist so ein Gesamtkonzept. Ne? Mhm. Kommunikation ist unfassbar wichtig, glaube ich, in der Branche.
Das Geile ist, ich habe das ja vor 15 Jahren, als du noch im Jutz das alles so gemacht hast, habe ich dich ja erlebt. Da warst du teilweise sehr, sehr hektisch, sehr schnell, sehr laut. Mittlerweile bist du sehr entspannt, wenn du so erzählst. Auch wir haben ja auch ganz selten haben wir auch beruflich Berührungspunkte. Ja. Auch da ganz easy, ganz entspannt und so diese Lockerheit und kommt das durch den Job oder hat das einfach mit deinem, weiß ich nicht, Alter zu tun, mit der Zeit?
Das ist eine total gute Frage. Also ich glaube, manche Personen sehen das noch immer nicht so, dass ich so unentspannt bin auf den Shows. Also ich bin aber, ich persönlich fühle mich immer nur extremst konzentriert vor dem auf den Shows, ja. Okay. Aber nein, das ist das Alter, das ist die Erfahrung. Man erlebt halt unfassbar viel und weiß auch irgendwann, es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon irgendwie klappen und wir werden schon irgendeine Lösung für irgendwas finden.
Das Klar. ist, glaube ich, wirklich, das ist aber auch so ein bisschen Altersweisheit. Also wahrscheinlich ist es so ein Mix aus beidem.
Ja, genau.
Dass man auf so einer, im Job über die Jahre hinweg einfach schon alles irgendwie erlebt hat und jedes Problem schon hatte und lösen konnte.
Tatsächlich nicht. Also das muss ich echt sagen. Also es ist jedes Mal was Neues. Also ich glaube, es gibt keine Show, wo nicht irgendwas passiert, was man dachte, das gibt's doch gar nicht, dass genau das passiert heute. Also es ist immer irgendwas dabei. Ne? Du denkst, du bist safe mit deinen Flügen und alles total toll. Und nein, es kommt schlimmer. Du hast 7 Stunden Verspätung oder so. Also wirklich, du fährst wie immer mit einem Auto und Richtung Frankfurt Flughafen und denkst dir, Mensch, ja, wir fahren schon immer aus Kassel 3 Stunden bevor, also quasi 5 Stunden bevor der Flug geht, fahren wir in Kassel los, ja, weil wir entspannt ankommen möchten und es ist total, wir überhaupt die Hektik nicht mögen, dann irgendwie schnell Cases einchecken, schnell hier, schnell da, schnell das, nee, wir fahren extrem entspannt hin, ja, und 50 Kilometer vor Frankfurt platzieren Reifen, also auch das kannst du nicht einfach so, und dann musst du dir 2 Taxis auf die Autobahn schicken, das Equipment auf der Autobahn umladen, weil jetzt wird's langsam stressig, du musst zum Airport, der ADAC sagt dir, nee, der Kollege, dem das Auto gehört, der muss jetzt mitfahren. Du schmeißt nur irgendwie, keine Ahnung, Papiere in ein Auto vom ADAC und haust mit den Taxis ab Richtung Flughafen. Also jedes Mal was Neues, wirklich.
Na, okay, das klingt wirklich
Ich glaube dadurch, dass man schon weiß, dass jedes Mal irgendwas passieren wird, ist man auch dementsprechend entspannter, weil es immer eine Lösung dafür gab.
So. Und diese Erkenntnis halt, dass es auf jeden Fall eine Lösung gibt, wir müssen sie nur finden, und zwar schnell, das ist natürlich auch sowas, was einen auch so ein bisschen beruhigt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Ein paar habe ich schon einfließen lassen. Eine Frage war, kümmert sich ein Tourmanager auch um die PR, um die Promotion und Werbung und so weiter und so fort?
Nein. Also ich in meinen Bands nein, das macht, also bei manchen Bands gibt es eine PR-Agentur, richtig, die sich darum kümmern. Bei manchen, wenn es so eine Tour ist, ist es auch oft so, dass die Booking-Agentur mit den örtlichen Veranstaltungen die Werbung macht. So. Okay. Und die Band hat nochmal irgendwen, der extra für Werbung eingekauft ist, aber ich selber habe damit sehr wenig Berührungspunkt. Bisher. Mhm. Kann sich immer wieder ändern.
Wer weiß, was noch kommt. Andere Frage ist, wie werden Vorbands ausgesucht?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, früher gab es immer, oder es gibt noch immer sicherlich bei vielen Bands, diese bei größeren Künstlern, diese Buy-Ons irgendwie, wo man dafür auch mal zahlt, dort mitzuspielen. In den letzten Jahren sehe ich die Tendenz dazu, dass diese Buy-Ons immer weniger werden auf dem Markt. Die Künstler sich eher selbst Bands aussuchen, die sie gut finden. Also es gibt so Möglichkeiten, wenn man eine große Agentur hat, dann weiß ja die Agentur irgendwo, dass man auf Tournee geht und fragt die Partneragenturen, ob sie irgendwie Supports hätten, die sie gerne mit einschleusen wollen würden, Bands, die halt noch nicht so bekannt sind oder so. Mhm. Und dann gibt's halt so ein Rooster, dass man sich vielleicht mit dem Künstler anguckt und sagt, Mensch, die gefallen uns, die könnten das machen. Mal schauen, was die für eine Planung haben für ihre Zukunft. Das heißt, man kriegt so ein bisschen Informationen. Wir planen das und das nächstes Jahr, das und das, und dann macht es die Band, weil es musikalisch auch gefällt. Dann ist natürlich das zweite Thema ist dann halt, wie groß ist der eigene Künstler, wie groß sind die Bühnen und wie ist die technische Voraussetzung für die Supportband. Das heißt, manchmal musst du einfach aus Platzgründen sagen, also es ist halt, man sieht ja immer, dass manchmal so die Supportbands irgendwie so gequetscht sind, manchmal so auf den Bühnen. Und ich habe so ein, zwei Künstler bei mir, die sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass das genauso für die Support aussieht, sondern dann nehmen wir lieber ein Duo, das hat Platz auf der Bühne, uns gefällt die Mucke. Und ja, bei einer Band ist zum Beispiel auch so, dass die wirklich, die fliegen dann zum Beispiel nach London, weil die Band da gerade spielt, und gucken sich die Band an und gehen abends dann zu denen nach der Show und fragen die, ob sie dann vielleicht gerne doch auch mit auf die Tour wollen. So. Also es ist alles dabei, muss man halt auch sagen. Es kommt tatsächlich auch dort immer wieder auf die Künstler drauf an und wie ihr Umfeld gestrickt ist, also Management, Bookingagentur, Label und halt. Ne?
Ja, sind sicherlich manchmal auch Marketing-Aspekte, dass irgendwie eine Band, die vielleicht gerade in den Startlöchern steht, aber ja, und ja, so ein bisschen klingen wie, keine Ahnung, Donuts, dass die halt dann bei den Donuts drauf spielen oder sonst irgendwo, ne?
Kann ich mir auch sagen. Das kommt halt auch immer auf den Künstler drauf an. Manche Künstler sagen auch explizit, wir wollen nicht, dass die Vorband so klingt wie wir, sondern okay, die sollen halt anders klingen. Ja. Oder wir möchten, oder bei meinen meisten Künstlern ist es so, dass die wirklich auch die Supportband sagen, die klingen so toll irgendwie, die wollen wir dabei haben. Aber es ist sicherlich dort auch keine Grenzen gesetzt, was die Möglichkeiten sind und warum und wieso und weshalb. Also ich denke schon in den Popmusikgeschichten irgendwo, wo es schon stark agenturlastig ist, was dort passiert, dann natürlich auch Künstler vorgesetzt werden, die mit der Agentur arbeiten und irgendwo im Kommen sein sollen und gepusht werden sollen. Oder man möchte gerne mal gucken, wie sie beim Publikum ankommen oder sonst irgendwas. Na klar. Ich denke, desto rockiger es wird, desto einfacher wird es. Also desto eher sehe ich das ganze Thema immer bei der Band selbst.
Mhm. Nächste Frage geht eigentlich fließend über. Wie sollte man es anstellen, um als Vorband oder wenn man Vorband werden möchte? Aber eigentlich hast du es ja schon ein bisschen gesagt. Also man kann eigentlich erstmal nur gut sein, aber gibt es
ja
eine Möglichkeit, sich zu bewerben oder es gibt nicht nur den einen Weg, das ist das, was ich sagen wollte.
Man kann halt, man weiß ja im Endeffekt, vielleicht hat man gehört, irgendwer geht auf Tour und hat noch keinen Support oder so, dann würde ich ganz einfach erstmal recherchieren, wer ist denn das Management, wer ist die Booking-Agentur der Band, des Künstlers, und würde den versuchen anzuschreiben. Es ist auch eine Möglichkeit, ist auch auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwas, auch den Künstler selbst anzuschreiben. Also viele Künstler gucken sich das auch alles an, was dort steht, ja. Mhm. Wenn das halt irgendwie entsprechend ist und gut aussieht, dann wird sich da sicherlich schon jemand melden.
Ja, aber sollte wahrscheinlich schon so eine gewisse Basis vorhanden sein. Also ob es eine Fanbase ist oder einfach nur ein Auftreten der Band oder coole Songs oder. Also,
ja, auf jeden Fall. Also es muss ja nach irgendwas aussehen. Ich persönlich weiß ja immer nicht, wer ist da. Woher kommen die? Was für eine Musikrichtung machen die und sonst irgendwas, ja. Da sollte man schon irgendwo ein Auftreten haben, dass man sich relativ schnell Informationen holen kann und auch mal was hören kann und sagen kann, Mensch, toll, das sieht gut aus, irgendwie könnten in Frage kommen, klar.
Letztes Thema, wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Wir hatten im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aktuelle Lage, die ist ja nun wirklich ein bisschen zum Kotzen.
Ja.
Was macht man als Tourmanager während Corona?
Ja, alle Absagen bearbeiten. Shows neu organisieren. Also, was haben wir gemacht? Wir waren 2020 dabei, das sehr volle Jahr irgendwie zu organisieren. Und wir hatten schon Anfang des Jahres waren schon unfassbar weit mit der Planung, weil wir schon fast alle Flüge zusammen hatten für das gesamte Jahr. Wir hatten schon alle Bookings eigentlich soweit durch, Hotels fertig, Crew, alles war fein, alles war prima. Und dann kam der Schlag, ne? Und in dem Moment ging es halt dann darum, möglichst viel Geld jetzt einzusparen, also oder zurückzubekommen. Weil wir, wenn du da halt dann diese ganzen Flüge gebucht hast, hast du sie auch zum Teil schon bezahlt. Und wer hätte da vor dieser Pandemie wirklich erwartet, dass Flex-Tickets total toll sind irgendwo, ne? Anstatt die Preis-Leistungstickets irgendwo, ne? Mhm. Man hat sich viel mit den Absagen rumgeschlagen, Nightliner abgesagt, Crews abgesagt, mit Veranstaltern gesprochen, wo geht's hin, wo geht's weiter, wie geht's weiter. Ja, Flüge versucht zu stornieren, Geld zurückzubekommen. Das zog sich tatsächlich auch das ganze Jahr über, das muss man so sagen. Es gab natürlich dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun, weil alles gemacht worden ist und schon losgeschickt worden ist. Und irgendwann, man hatte ja dann doch noch irgendwo die Hoffnung, dass es dann doch vielleicht Ende des Jahres wieder vorangehen wird. Wobei man im Sommer, gegen Mitte, Ende Sommer, irgendwo dann schon so ziemliche Ernüchterung hatte, was jetzt diese Pandemie angeht. Und man hatte ja im Laufe, sage ich mal, im ersten Halbjahr 2020 natürlich auch schon so irgendwo alles nach 22 gelegt. Und die ganzen Festivals haben sich schon mal nach 22 orientiert. Und keiner hat irgendwie so richtig erwartet, dass diese Pandemie dann doch noch das ganze Jahr 21 so kaputt macht. Und ich denke, wir haben auch alle gehofft, dass es klappt. Aber es war relativ schnell klar, dass dieses Jahr auch gelaufen ist. So. Und also hat man, was man dann schon wieder angefangen hat, irgendwo zu organisieren, jetzt in der nächsten Runde wieder umorganisiert. So. Das war's. Und wir haben tatsächlich viele Meetings gehabt, einfach, ja. Sei es mit agenturseitig, sei es mit der Band und, einfach nur um zu sprechen. Mit den Guano Apps zum Beispiel haben wir gefühlt alle 2-3 Wochen ein Meeting, wo wir uns über Skype oder Zoom oder wie auch immer treffen und einfach quatschen. Wohin geht's? Was machen wir? Was passiert gerade? Müssten wir vielleicht mal irgendwas erledigen, was wir jetzt erledigen können, wofür wir jetzt Zeit haben und. Und das Gleiche machen wir mit unseren Agenturen. Und es ist ziemlich traurig, dass es so ist, wie es ist und dass das so sein muss. Aber wir hoffen natürlich alle, dass es weitergeht und wir bereiten uns halt auf einen Neustart vor. So. Da geht die Lage hin. Halt, ne?
Du hast im Vorgespräch ja gesagt, dass du vermutest oder eigentlich nicht vermutest, sondern dass die Branche intern darüber spricht, dass es wirklich erst Mitte 22 weitergeht. Die ersten Festivals für dieses Jahr wurden jetzt auch schon wieder abgesagt. Dieses Jahr ist tote Hose.
Wollen wir es so sagen? Es ist meine blöde Vermutung, die ich habe. Wissen tut es natürlich niemand, weil keiner weiß, wie sich die Pandemie entwickelt. Vielleicht entwickelt sich alles total schön und gut, dass wir ab Sommer alle wieder frei rumlaufen können und machen können, was wir möchten. Aber wenn man sich einfach nüchtern anguckt, was gerade passiert, wie die Impfzahlen sind, in was für einer Welle wir sitzen, wie hoch diese Welle ist und man aus dem letzten Jahr mal geguckt hat, was passiert ist, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wir in Deutschland showtechnisch dieses Jahr eine Normalität erreichen werden. Ich kann mir vorstellen, dass Ende des Jahres mit nationalen Künstlern Dinge möglich sein werden. In was für einen Rahmen diese möglich sein werden, das kann ich nicht sagen. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und was nächstes Jahr passiert, ist dann halt auch die Frage, ne? Inwiefern, wie vorsichtig sind jetzt alle? Alle, die jetzt nochmal verschieben müssen, man verliert immer Geld, indem man Shows verschieben muss irgendwo. Verschiebt man es denn ins erste Halbjahr, weil man noch nicht sicher ist? Oder wo ist man sicherer? Ist man vielleicht erst im zweiten Halbjahr sicherer? Ja. Und wie ist es, wenn alle durchgeimpft sind oder wie auch immer diese Pandemielage sich normalisiert? gehen wir alle gleich wieder zurück und es heißt wieder total toll, oder wird es halt über den Januar, Februar nochmal der Ball flach gehalten, um einfach wirklich zu gucken, dass das Zeug vorüber ist? Schwierig zu sagen. Also ich vermute leider, dass wir erst wirklich richtig wieder irgendwas starten werden zum nächsten Jahr, zur Festivalsaison. Es ist wirklich eine reine Vermutung und das war's.
Ja. Corona hat ja gerade im Eventbereich, brauchen wir gar nicht drüber reden, sehr, sehr viel zerstört, hat natürlich aber auch so ein bisschen, wie ich manchmal finde, auch die Zerbrechlichkeit der Branche auch gezeigt. Muss sich da grundsätzlich was ändern, dass man sich irgendwie anders aufstellt? Oder ich weiß ja nicht, kann es so weiterlaufen?
Das ist eine total gute Frage. Ich habe mit vielen, vielen Solo-Selbstständigen schon gesprochen, die einige sind finanziell total gut aufgestellt, wo sie sagen, du, das ist halt jetzt, wie es ist. Ich muss aber nicht an meine Altersvorsorge ran und so weiter. Andere haben weiterhin Jobs, auch in der Pandemie, sei es im Sportbereich, bei Profisport geht ja wieder irgendwo. Da gibt's auch Veranstaltungstechniker was zu tun, ja. Wie es mit den Firmen steht, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich fand schon ziemlich gut, dass sich die ganzen, naja, wie heißt das denn, Mensch? Hier so um Alarmstufe Rot, falls du das mal gehört
ja,
hast.
Ja, kenne ich, ja klar.
So
ja.
Diese ganzen Verbände sich zusammengefügt haben und mit einer angefangen haben, mal mit einer Stimme zu sprechen, was halt vor der Pandemie nach meiner Einschätzung nicht machbar war. Weil jeder hat so irgendwie sein Süppchen gekocht. Und tatsächlich ist meiner Meinung nach, muss es halt irgendwie auch für die Veranstaltungsbranche, die eine wirklich riesige Branche ist in Europa, eine Lobby geben. Genau, es muss eine Lobby geben und dann müssen sich viele, viele Leute, die das Zeug dafür haben, auch zusammenschließen. Und ich habe das lange beobachtet, auch mit einigen von den Kollegen aus den Verbänden gesprochen und die Arbeit, die sie da geleistet haben, ist meiner Meinung nach wirklich wichtig gewesen und ist noch immer wichtig und ich hoffe, dass es auch weiter irgendwie gehört wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik das so richtig hören möchte, aber irgendwie versucht, schwierig, vor allen Dingen in einem Wahlkampfjahr. Ja, ja. So. Also ich hoffe, dass sich da noch einiges tut und ich denke schon, dass sich man wird sich neu sortieren müssen nach der ganzen Geschichte. Man wird sich neu sortieren müssen, man wird für sich herausfinden müssen, vor allen Dingen als Solo-Selbstständiger, was muss ich anders machen, damit ich vielleicht in der nächsten Pandemie oder was auch immer als nächste Krise kommt, nicht gleich aus komplett aus der Bahn geworfen werde. Ja.
Irgendwas kann immer passieren. Ob es nur eine Pandemie ist oder irgendein Ausfall oder was weiß ich was. Genau. Und das meine ich mit zerbrechlich. Man hat halt gesehen, okay, ich muss mich breiter aufstellen, damit ich trotzdem noch stabil stehe, wenn das ein oder andere wegbricht. Ne?
Ja, total.
Man kann drüber nachdenken, sich neu zu sortieren. Und wer weiß, was das auch mit der Eventbranche dann auch macht hinterher.
Ich denke, man sollte es. Also die Eventbranche hat sich in den letzten Jahren, wenn man das so sagen kann, sehr industrialisiert. Also die Berufe sind ja anerkannt worden. Es gab ja vor, ich glaube, weiß ich nicht, gab es in den 90ern schon ein Veranstaltungstechniker als wirklichen Beruf. Ich glaube, das hat sich so alles entwickelt und die Branche ist ja noch recht jung. Wenn man dagegen eine Automobilbranche vergleicht, die schon gewerkschaftlich geregelt ist, das geregelt ist. Und die Veranstaltungsbranche muss da irgendwo hingehen. Also muss sich vielleicht auch gewisse Dinge abgucken, um einfach beständiger zu bleiben, würde ich behaupten. Ich bin nicht der Fachmann für sowas. Ja, es ist etwas, was ich beobachte und ich kann auch sein, dass ich da mit meiner Meinung komplett falsch liege. Das will ich niemals, nie behaupten, dass meine Meinung richtig ist. Es ist was ich beobachte und für mich ist es klar, ich gucke auch, ich werde auch in Zukunft anders auf die ganze Geschichte gucken. Sei es alleine um Gagen, wenn es um Gehälter geht oder Gagen geht. Also jetzt als Solo-Selbstständiger oder sonst irgendwas. Ne? So. Versicherung, alles. Ne? Wer eine Pandemieversicherung hatte, hatte wahrscheinlich Glück irgendwo. Ne? Ja, so. Wer keine hatte, wer hätte denn auch gedacht, dass man sich gegen eine Pandemie versichern muss?
Ja gut, also nach dieser Geschichte wissen wir, eine Sache wissen wir auf jeden Fall, alles kann passieren.
Ja, so ist es.
Und wenn es nur die Aliens sind, die hier landen bald.
Aber es wird auch weitergehen, irgendwann. Es wird auch irgendwann weitergehen.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, weil ich habe keine Fragen mehr. Wir sind durch. Ja,
Dankeschön.
Und es wird weitergehen, ist doch das schönste Schlusswort, was man sich vorstellen kann.
Genau. Und alle gesund bleiben, das ist auch ganz wichtig.
Genau, das ist auch so eine. Das ist tatsächlich auch, da achtet man jetzt natürlich wirklich mehr drauf, auch ernsthafter, finde ich. Ne, wenn man sagt, ja, gesund, ist es, da hat, schwingt was ganz anderes mit als noch vor 3 Jahren irgendwie, wenn man sowas so nebenbei gesagt hat.
Natürlich, natürlich, klar. Und das ist auch zu Hause vor allen Dingen, wenn man jetzt halt, man war ja viel zu Hause, sage ich mal, ja. Man ernährt sich auch viel bewusster und gesünder. Also ist es bei mir jedenfalls so.
Bei mir nicht. Chips, Burger, Pizza.
Und Lieferdienst.
Lieferdienst, genau.
Ja, sehr gut.
David, deine letzten Worte. Willst du noch irgendwen grüßen, irgendwen empfehlen, noch einen Shoutout machen, noch irgendwas sagen, was du immer schon sagen wolltest?
Oh Gott, nee, eigentlich nicht. Außer, wie gesagt, ne, es wird weitergehen und alle sollten, bleibt bitte alle gesund und munter und wir werden uns dann irgendwann wieder auf den Bühnen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, treffen.
Das wird gut. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Danke dir für dieses wunderbare Interview.
Ja, vielen Dank.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Na, geiles Ding, oder? Ich habe es euch ja gesagt, dass da wirklich viel, viel Information drin steckt. Viel, viel Wissen und einfach mindblowing. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen und die ganze Sache normal anhören. Da war wirklich viel drin. Und ihr konntet einige Tipps mitnehmen, um ja entweder eure Touren selber zu planen oder jetzt ganz genau zu wissen, hole ich mir einen Tourmanager, eine Tourmanagerin, mache ich es lieber alleine, und wenn ich es alleine mache, dann habe ich ja die Checkliste quasi von David. Die ganzen Erwähnungen wie Bands und Locations und Pipapo findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt ihr doch einfach. Schickt mir eine E-Mail an podcast@sib.de oder schreibt es in die Kommentare von dem Posting zum Podcast zum Beispiel oder kommt in die Facebook-Gruppe und wir quatschen da so ein bisschen. Ansonsten freue ich mich auch immer über Feedback, über Meinungen, über alles. Hauptsache, wir treten irgendwie in Kontakt und connecten uns und können uns irgendwas Gutes tun. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1, 2, 3. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.sylph.de.
Check this out.